So one of the five elements of positive psychology is smiling and being cheerful and being merry and being happy. But it's very important that you know that cheerfulness is normally distributed in the human population. And that means that there are 3 billion people in the world right now who don't feel happy or merry or cheerful.
Das ist einer der einflussreichsten amerikanischen Psychologen. Sein Name ist Martin Seligman. Was er mit der Tech-Welt zu tun hat, das erfahrt ihr gleich. Außerdem, warum Apple mit einer 12 Jahre alten Tradition bricht und wie die Satellitenanbieter das Weltall untereinander aufteilen wollen oder auch nicht. Ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gekommen. Hier ist Geek Week mit der ersten Ausgabe des Jahres. Wissenschaftler in China, die haben den bekannten US-Psychologen Martin Seligman nachgebaut. Das mag vielleicht jetzt etwas hochtrabend klingen. Yukun Chao und seine Mitstudenten, die haben aber über 2 Monate ihr KI-System mit jedem noch so kleinen Aufsatz oder Text, den der heute 81-Jährige verfasst hat, gefüttert. Das Ergebnis ist ein sprechender Bot. Sein Name Ask Martin. Und dessen Antworten, die sollen ziemlich nah dran sein an den Antworten, die der berühmte Psychologe geben würde. Der Chatbot entstand während der Pandemie. Damit wollte Chao seinen Landsleuten den Besuch beim Psychologen ersparen. Die täuschend echte virtuelle Simulation von Seligman ist aber nur der Anfang. Anderes Beispiel. Alex Formanski in Südkalifornien, der hat ebenfalls einen Chatbot gebaut und mit dem ahmt er die belgische Psychotherapeutin Esther Perel nach. Und wie hat er das gemacht? Er hat seine KI mit dem Podcast von Perel gefüttert und hat sich dann via SMS mit der virtuellen Psychotherapeutin unterhalten. Formanski sagt, die KI habe ihm geholfen, über das Ende seiner Beziehung hinwegzukommen, weil die Ratschläge sehr gut gewesen seien. Was aber sagt Perel, dass sie nachgebaut wurde? Hier ein Ausschnitt aus ihrer Rede bei der South by Southwest Konferenz vergangenes Jahr im texanischen Austin.
Part of me was flattered. Part of me felt plagiarized. Another part of me was deeply concerned about the clinical and ethical implications. Mostly, however, I was fascinated. This AI Esther, is she better than me? Her creator reported that she was. She was pure, with no preconceived notions, no risks of being distracted by something that happened to her in a previous session or in her personal life.
Auch der Psychologe Seligman hatte locker reagiert, aber nur, weil er eben den Autor des Chatbots seit vielen Jahren kennt. Alle anderen Anfragen, die hat er bislang abgelehnt. Diese Bots sorgen natürlich für jede Menge Sprengstoff, sowohl rechtlich als auch ethisch. Hier in den USA, da wird in Washington zum Beispiel an einem Gesetz mit dem Titel No Fakes gearbeitet, das KI-Entwicklerfirmen dazu zwingen soll, sich die Rechte bei den jeweiligen Protagonisten einzuholen, wenn sie die nachbauen wollen. Das Problem besteht jedoch auch darin, was mit längst verstorbenen Personen geschieht. Blogger und Spiegelkolumnist Sascha Lobo, der hat sich kürzlich in seinem Podcast mit der virtuellen Version von Albert Einstein unterhalten und dazu aus Tonaufnahmen die Stimme Einsteins nachgebildet.
Lieber Herr Einstein, vielen Dank, dass Sie meiner Einladung gefolgt sind. Normalerweise stelle ich die Gäste in diesem Podcast ja vor mit so ihren bisherigen Entwicklungen und großen Erfolgen. Aber bei Ihnen, glaube ich, ist das jetzt nicht zwingend notwendig, denn Sie sind ja immer noch der berühmteste Wissenschaftler der Welt.
Herr Lobo, Ihre Worte schmeicheln mir, wirklich. Am Ende bin ich doch nur ein ganz normaler Physiker mit einem Nobelpreis. Aber ja, es ehrt mich sehr, dass ich auch heute immer noch als einer der bekanntesten Wissenschaftler gelte. Natürlich bin ich sehr gespannt, wie die Wissenschaftler von heute meine Arbeit weiterführen und auf neue Gebiete anwenden, wie eben die Digitalisierung, künstliche Intelligenz oder Quantencomputer.
Okay, das Audio hört sich hier noch nicht richtig perfekt an, man merkt es, aber das liegt auch einfach daran, dass es nur ganz wenige Tonaufnahmen von Einstein gibt. Und diese meisten Tonaufnahmen, die beruhen eben darauf, dass sie aufgenommen wurden, als er eine Rede gehalten hat. Und da spricht man natürlich oft anders als bei einer Unterhaltung. Den Link zu Lobos Podcast und den anderen Stories, die findet ihr übrigens auf geekweek.de oder hier in der YouTube-Beschreibung in der Description. Ein Albert Einstein, der kann sich natürlich nicht mehr gegen die Nutzung seiner geistigen Arbeit wehren. Lobo hat das natürlich auch nicht gemacht. Er hat also nicht das Wissen sozusagen von Einstein allumfassend ausgewertet und zum Beispiel neu dargestellt. Er hat aber die Stimme synthetisiert und dann natürlich auch mit entsprechender KI-Information über Einstein und von Einstein verbunden. Jetzt könnte man sagen, die USA bekommen wohl ein Gesetz auf die Reihe, das genau solche Dinge regelt, was man mit KI anstellen darf oder auch nicht. Es ist auch leicht vorstellbar, dass die EU und vermutlich viele andere Länder mit ähnlichen Gesetzen da mitziehen werden. Aber wichtige Frage lautet natürlich auch, was ist eigentlich mit Staaten wie Russland oder China? Diese Frage, die lässt sich nicht beantworten. Dafür aber ein anderer, in Anführungszeichen, neuer, weiterer KI-Trend. Die OpenAIs und anderen Tech-Firmen, die werden gerade reihenweise verklagt. Von Autorinnen und Autoren, das kennen wir schon, von Künstlerinnen und Künstlern haben wir auch schon gehört, dass dort einige Klagen anhängig sind. Und erst kürzlich hat ein ganz großer Verlag eine Klage gestartet, die New York Times. Die Zeitung hat OpenAI und Microsoft verklagt, weil die, laut Times, das Copyright der Zeitung verletzt hätten. Konkret lautet der Vorwurf, OpenAI und der Bing-Chatbot von Microsoft würden nahezu identische Inhalte produzieren, die aber auf den Recherchen und Artikeln der Zeitung basieren. Experten hier in den USA, die sind sich noch nicht einig, ob die New York Times mit ihrem Vorwurf vor Gericht Recht bekommen wird. OpenAI und andere Firmen könnten in solch einem Fall nämlich sagen, ja, das war Fair Use, da haben wir nur zitiert, aber die Informationen aus einer Vielzahl von Quellen zusammengefasst. Mittlerweile sind einige Klagen bei US-Gerichten eingegangen und da geht es am Ende um Milliardenbeträge. Spannend ist die Sache, wenn wir auf Deutschland blicken. Da hat sich in den vergangenen Jahren ja besonders der Axel Springer Verlag, also der Verlag hinter der Bild-Zeitung oder der Tageszeitung Die Welt, damit hervorgetan, von Google und Facebook Geld zu verlangen, weil die Artikel, zum Beispiel aus eben der Bild oder der Welt, in das News-Angebot von Google einbinden oder in das Angebot von Facebook. Beim Springer Verlag hat man jetzt offenbar die Marschrichtung geändert. Anstatt gegen die Tech-Branche zu wettern, geht man jetzt sogar eine Kooperation mit OpenAI ein. Der Berliner Verlag, dem auch die US-Publisher Politico und Business Insider gehören, gibt OpenAI Zugang zu seinen Online-Artikeln. Auch die Nachrichtenagentur AP hat einen Vertrag mit OpenAI geschlossen. Ich glaube, wir sind da noch ganz, ganz weit im Neuland, was mit KI und dem ganzen rechtlichen Kram passiert. Es bleibt unglaublich spannend. Anderes Thema, um die Tablet-Computer. Da ist es in den vergangenen Monaten ruhiger geworden. Im Grunde gibt es eigentlich nur einen großen Hauptanbieter und dann viele verschiedene Hersteller in der Android-Welt. Und ausgerechnet der Branchenprimus Apple, der hat im vergangenen Jahr kein neues Tablet herausgebracht und hat, genau, mit einer 12-jährigen Tradition gebrochen, denn er hat bislang jedes Jahr ein neues iPad auf den Markt gebracht. Angefangen hat alles am 10. Januar 2010 im Moscone Center hier in San Francisco. Und zwar mit keinem geringeren als Apple-Legende Steve Jobs.
But we think we've got something that is. And we'd like to show it to you today for the first time. And we call it the iPad. So, let me show it to you now. This is what it looks like. I happen to have one right here. That's what it looks like. Very thin. Just like this.
Okay, wenn wir ehrlich sind, Das erste iPad 2010 war eher ein riesiges iPhone, mit dem man aber nicht telefonieren konnte. Es war also das ideale Gerät für all diejenigen, die dachten, ich wünschte, mein Telefon wäre zu groß für meine Tasche. Ein technisches Wunderwerk, das Emojis in Kunstwerke verwandelte und gleichzeitig die Muskeln des Handgelenks trainierte. Es war ein Gadget, von dem man nie wusste, dass man es wirklich braucht, bis einem dämmert, okay, man braucht es wirklich nicht. Aber mal Scherz beiseite, ich habe selbst ein iPad. Was ist die größere Message hinter der Nicht-Veröffentlichung eines neuen Tablets? Genau, die Teile verkaufen sich offenbar nicht mehr so gut. Der Markt dürfte gesättigt sein. Apple ist ja bekannt dafür, Trends frühzeitig zu beobachten und dann in seiner Entwicklung und Produktion darauf zu reagieren. Und das wiederum könnte eben ein Indiz sein, dass man im Apple-Konzern darüber sinniert, wie man in Zukunft die Tablet-Reihe behandeln will. Gerüchte gibt es um Apple und seine Produkte ja andauernd, aber am plausibelsten scheint zu sein, dass sich Apple vermutlich auf weniger Hardware-Updates reduziert und in der iPad-Reihe endlich mal abspeckt, weil da gibt es mittlerweile so viele Varianten, dass man tatsächlich den Überblick verlieren kann. Es wird erwartet, dass das Flaggschiff, das iPad Pro, mindestens ein Dutzend neue Funktionen in diesem Jahr bekommt, darunter ein OLED-Display, den M3-Chip und eine neue Laptop-ähnliche Tastatur. Braucht man wirklich ein Tablet oder ist es besser, sich gleich ein dünnes Notebook mit einer vernünftigen Tastatur zu kaufen? Auf einem anderen Feld hat Apple übrigens im vergangenen Jahr anscheinend an Einfluss leicht eingebüßt. Laut Counterpoint Research wird der weltweite Markt für Premium-Smartphones im Jahr 2023 mit einem Wachstum von 6% im Vergleich zum Vorjahr einen Rekordumsatz verzeichnen. Dieses Wachstum steht im Gegensatz zu dem Rückgang, der für den gesamten globalen Smartphone-Markt prognostiziert wird. Apple bleibt der Marktführer im Premium-Segment, obwohl sein Marktanteil im Vergleich zum Vorjahr, also 2022, gesunken ist. China, Indien, der Nahe Osten und Afrika sowie Lateinamerika werden voraussichtlich neue Verkaufsrekorde im Premium-Markt aufstellen, wobei Indien der weltweit am schnellsten wachsende Markt ist. Das Ultra-Premium-Segment mit Preisen von $1,000 und mehr treibt das Wachstum dieses Marktes an. Könnte also gut sein, dass Apple beim nächsten Premium-iPhone nochmals kräftiger zulangt und die Preise erneut anhebt. Im Moment kostet in Deutschland das fetteste iPhone, das iPhone 15 Pro Max, satte 1.949 Euro, wenn man sich die teuerste Ausbauvariante bestellt.
Der Weltraum. Unendliche Weiten. Wir schreiben das Jahr 2200.
Im Weltall, jedenfalls in der Region um unsere Erde, da wird es immer enger. Vor allem die traditionellen Urgesteine im Satellitengeschäft, Viasat zum Beispiel oder SES Astra, die sind etwas in Sorge. Denn Firmen wie Elon Musks Starlink-Satellitenfirma oder das Project Kuiper von Amazon-Gründer Jeff Bezos, die machen den Platzhirschen Sorgen. Es geht um LEO, Low Earth Orbit. Damit ist eine erdnahe Umlaufbahn gemeint, die viel niedriger ist als die geosynchrone Umlaufbahn. Sie ist in der Regel zwischen 160 und 2000 Kilometern über der Erdoberfläche. Satelliten und Raumstationen im LEO, die sind relativ nah an der Erde, wodurch weniger Energie benötigt wird, um einen Satelliten in diese Umlaufbahn zu bringen oder aus ihr herauszuholen. Es ist eine beliebte Umlaufbahn also für viele Arten von Satelliten, darunter natürlich auch solche für Kommunikation, die Erdbeobachtung und auch für internationale Raumstationen. Sorgen bereitet die amerikanische Dominanz aber auch anderen Ländern, die mit ihren eigenen Satellitensystemen, die viel kleiner sind, in diesem Bereich ebenfalls arbeiten wollen. Vor allem Indien, Japan, Brasilien und andere, die fürchten die Vormacht der noch jungen US-Anbieter. Bislang hat Musk mit seiner Raketenfirma SpaceX und seinen Broadband-Satelliten den Markt hier dominiert. In ein paar Wochen, da wird SpaceX gut 5.500 Satelliten in der Umlaufbahn haben, die unsere Erde umkreisen. Manche kann man sogar bei guter Sicht am Nachthimmel sehen. Derzeit befinden sich etwa 5.186 Starlink-Satelliten in der Umlaufbahn, von denen etwa 5.147 noch in Betrieb sind. Die verbleibenden Satelliten sind entweder nicht betriebsbereit oder sie werden die Erdumlaufbahn verlassen und wieder in die Erdatmosphäre eintreten. Dieses fette, riesige Satellitennetzwerk soll eine weltweite Internetabdeckung gewährleisten. SpaceX plant, diese Konstellation auf fast 12.000 Satelliten zu erweitern. Da oben wird es also deutlich enger. Doch jetzt kommt eben Jeff Bezos mit Kuiper dazu. Erste Prototypen, die finden sich bereits im All und die Tests vor allem, was das Videostreaming angeht, die sollen ratzefatze schnell sein. Das jedenfalls legt dieses Firmenvideo von Amazon nahe.
All right, we have internet access via the Kuiper network. Joining the meeting. All right, cool. Flight, this is McAllen.
Go McAllen.
I wanted to let you know that I am joining this time meeting right now via the Kuiper satellites, which are passing over the customer terminals as we speak.
Congratulations on such a huge milestone.
Thank you.
Nice job, team. Now let's go build some more satellites.
Genau, lasst uns mehr Satelliten in die Umlaufbahn ballern, sagt da dieser Amazon-Manager. Das Unternehmen plant, bis zum Jahr 2029 insgesamt 3.236 Kuiper-Satelliten einzusetzen, wobei der erste dieser Flotte Anfang 2024 starten soll. Dieser Einsatz ist Teil eines behördlichen Mandats, das Amazon dazu verpflichtet, bis 2026 mindestens die Hälfte seines gesamten Kuiper-Netzwerks, das 3236 Satelliten umfasst, zu starten. Die ersten produktionsreifen Satelliten, die sollen Anfang 2024, also in den kommenden Monaten, starten. Der Beta-Betrieb wird dann voraussichtlich in der zweiten Hälfte dieses Jahres beginnen. Daher befindet sich bereits noch nicht die gesamte Konstellation der Kuiper-Satelliten im All. Kein Wunder also, dass sich andere Länder, aber auch die alten Satellitenfirmen natürlich Gedanken machen, dass da gerade eine Entwicklung zementiert wird, die an ihnen vorbeizieht. Und die ganze Sache geht noch einen Schritt weiter. SpaceX hat kürzlich 21 weitere Satelliten gestartet, darunter die ersten 6 Starlink-Satelliten, die mit Direct-to-Cell-Funktionen ausgestattet sind. Sie funktionieren wie weltraumgestützte Mobilfunktürme und sollen SMS, Anrufe und das Surfen im Web möglich machen. Und das ohne am Mobiltelefon irgendetwas zu ändern. Mobilfunkbetreiber können so ihren Kunden weltweit nahtlose Konnektivität anbieten, in entlegenen Regionen zu Land oder mitten im Ozean. Mehrere Mobilfunkanbieter in verschiedenen Ländern arbeiten für diesen Dienst mit SpaceX bereits zusammen, darunter T-Mobile hier in den USA, Rogers in Kanada, KDDI in Japan, Optus in Australien, OneNZ in Neuseeland, Salt in der Schweiz und Entel in Chile und Peru. Elon Musk, der CEO von SpaceX, hat aber klargemacht, dass diese Satelliten zwar überall auf der Erde eine Mobilfunkverbindung ermöglichen, die Bandbreite jedoch auf etwa 7 Megabit begrenzt ist, was zwar nicht mit den terrestrischen Mobilfunknetzen konkurrieren kann, von 5G zum Beispiel, aber eben in Gebieten, wo es überhaupt keine Mobilfunkverbindung gibt, von Vorteil sein kann. Der Starlink-Direktfunkdienst, der noch in diesem Jahr starten soll, wird in einer ersten Ausbaustufe erstmal nur Textnachrichten erlauben. 2025 soll er dann um Sprach- und Datendienste erweitert werden. Diese Satelliten sind mit Standard-LTE-Telefonen kompatibel und sollen sich im Jahr 2025 auch mit allen möglichen anderen Geräten, Stichwort Internet of Things, verbinden können. T-Mobile hier in den USA startet mit einem Feldversuch. Damit will das deutschstämmige Unternehmen den Mobilfunkempfang in schlecht ausgebauten Regionen verbessern. Letzte Nachricht, Meldung. In unserem Geekweek-Podcast eine traurige Nachricht. Der Erfinder der Programmiersprache Pascal, der Schweizer Niklaus Wirth, ist an Neujahr kurz vor seinem 90. Geburtstag verstorben. Der in Winterthur geborene Wirth war ein bahnbrechender Informatiker, der vor allem für die Entwicklung der Programmiersprache Pascal bekannt war. Diese Entwicklung ist aber nur wirklich ein Bruchteil seiner umfangreichen Beiträge. Wirth hat eine faszinierende akademische Karriere hingelegt, die ihn über mehrere Kontinente geführt hat. Er machte seinen Bachelor an der ETH Zürich, seinen Master an der Universität Laval in Kanada und seinen Doktor an der UC Berkeley hier im benachbarten Berkeley. Während seiner frühen Karriere an der Stanford-Universität im Silicon Valley entwickelte er die Programmiersprachen Euler und PL360. Eigentlich wollte Wirth was ganz anderes werden, hat er in einem seiner letzten Interviews Michael Holzheu erzählt, das wir auf Geekweek und hier auf YouTube verlinken.
Ja, vor allem, dass ich als Einzelkind immer beschäftigt war zu Hause. Am Haus sind 4 Bahnlinien vorbeigefahren, da kannte ich praktisch jeden Zug. Dann habe ich auch Züge gezeichnet mit Vorliebe. Das war meine große Beschäftigung. Ich wollte Lokomotivführer werden.
Seine Mitarbeit im Algol-Programmiersprachenkomitee und sein anschließender Rücktritt führten schließlich zur Entwicklung von Pascal, einer Sprache, die die Programmierung revolutionierte und die Überkomplexität von Algol 68 aufzeigte.
Auch bei den Statements gab es mehr. Ja, war für diesen übertrieben komplizierten Dingen in Algol habe ich dann rausgeschmissen und einfachere Dinge eingeführt, While Statements, Repeat Statements.
Wie haben Sie entschieden, was drin sein muss und was rausfliegen darf? Wie ist da Ihre Vorgehensweise gewesen?
Ja, einfach aufgrund meiner eigenen Erfahrungen im Programmieren. Und natürlich bin ich auch in Kontakt gestanden mit anderen Kollegen, zum Teil auch Kollegen noch von dieser Working Group, Hoher, Dijkstra, um nur 2 zu nennen.
Der Erfolg von Pascal war zweischneidig. Während es weit verbreitet wurde, ebnete es auch den Weg für einfache Sprachen wie C und Simula 67. 1984 wurde Wirth mit dem Turing Award ausgezeichnet, der oft als Nobelpreis der Informatik bezeichnet wird. Wirth hat den Preis nicht nur für die Entwicklung von Pascal bekommen, sondern auch für seinen weitreichenden Einfluss auf die Prinzipien der Softwareentwicklung. Später entwickelte er übrigens Modula und Modula 2 und fügte wichtige Funktionen wie Coroutines hinzu. Seine Zeit bei Xerox PARC inspirierte das Oberon-System, eine ehrgeizige Integration von Programmiersprache, Entwicklungsumgebung und Betriebssystem. Oberon und seine Nachfolger, darunter Oberon 2 und Component Pascal, stehen beispielhaft für Wirths Engagement für effiziente, schlanke Software. Eine Philosophie, die er 1995 in seinem Aufsatz A Plea for Lean Software vertrat. Wirths Einfluss ging also weit über seine technischen Errungenschaften hinaus. Sein Witz und seine Bescheidenheit, die haben ihn zu einer beliebten Figur in der Informatikgemeinde gemacht. Auch nach seiner offiziellen Pensionierung im Jahr 1999 blieb Wirth aktiv und aktualisierte 2013 sein Projekt Oberon. Der Einfluss von Professor Wirth auf die Informatik ist unermesslich. Seine Arbeit, in der er sich für effiziente und schlanke Software einsetzt, ist in einer Branche, die oft für ihre Komplexität und Aufblähung kritisiert wird, nach wie vor relevant und lehrreich. Und sein Vermächtnis im Bereich der Programmierung und des Software-Designs wird noch über viele Jahre auch zukünftige Generationen inspirieren. Das war Geekweek mit der ersten Ausgabe im neuen Jahr. Ihr braucht uns auf YouTube übrigens nicht abonnieren oder liken. Wir haben dort schon so viele Userinnen und User, dass das alles nichts mehr bringt. Euch einen guten Start ins neue Jahr. Bis demnächst.